Ja, darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Zunächst einmal die, die jetzt hier im Gemeindesaal sind, denen habe ich alle schon die Hand gegeben. Virtuell schüttle ich die Hände auch all derjenigen, die uns jetzt über das Internet und über das Telefon zugeschaltet sind, und freue mich, dass wir heute Abend die dritte Stunde in dieser Reihe zu dem Apostel Paulus heute Abend bestreiten können. Und diese dritte Reihe heute Abend wird gehen über und um das Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15. Und ich habe das in den ersten beiden Stunden schon so gemacht und werde das auch in den nächsten Stunden so machen, dass ich jeweils immer aus dem Text, den wir nachher auch besprechen werden, beschauen werden, auch das Andachtswort herausnehme. Und wir werden gleich ganz viel über Strukturen der ersten Gemeinde, Problemlösungsmechanismen finden. Möchte zuvor ein Wort uns sagen oder zwei Verse sagen aus diesem Text heraus, das eben nochmal einen ganz anderen Aspekt aufgreift, der schnell verloren geht, so weil das vermeintlich so ein Nebensatz ist. Und doch steckt es in diesen beiden Versen ganz viel Theologie, ganz viel Aussage, ein ganz gewaltiges Wort, wie ich finde. Apostelgeschichte 15, die Verse 8 und 9. Da heißt es: Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Ich lese das Wort noch einmal. Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Amen. Wir wollen beten. Ihr lieber Herr Heiland, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass wir uns jetzt wieder unter deinem Wort versammeln dürfen, hier in deinem Haus, aber auch an den Geräten und an den Telefonen, Herr. Wir wollen dir Dank sagen, dass du uns immer wieder neu segnen willst und wirst durch dein Wort, und das werden wir auch heute Abend erleben, weil du da bist, weil es dein Wort ist. Und ich möchte dich bitten, Herr, jetzt für die Andacht, aber auch nachher für die Wortbetrachtung, Herr, dass du an jeden Einzelnen ansprechen wollest in seiner Situation und dass du ihm das sagst und gibst, was er braucht und was er hören soll. Segne du uns in der Lehre deines heiligen und lebendigen Wortes, Herr. Amen. Ich habe diese kurze Andacht zu Beginn dieser Bibelstunde überschrieben: Unser Herz und Gott. Unser Herz und Gott, und habe drei Punkte mitgebracht. Gott kennt unser Herz, Gott reinigt unser Herz und Gott schenkt den Heiligen Geist in unser Herz. Das sind die drei wesentlichen Aussagen aus diesen beiden Versen 8 und 9 aus dem Kapitel 15. Und die möchte ich vertiefen. Gott kennt unser Herz. So geht dieses Wort auch los. Gott, der die Herzen kennt. Und das nicht nur an dieser Stelle, sondern das wird immer wieder auch in der Bibel ausgedrückt. Ich habe den Wochenpsalm, der Wochenpsalm diese Woche ist der Psalm 44, da heißt es auch in Vers 22, Gott kennt unseres Herzens Grund. Gott kennt unser Herz. Und das hat natürlich zuerst damit zu tun, weil er der Schöpfer unseres Lebens ist, unseres Körpers und eben auch unseres Herzens. Und nicht nur, dass er dieses Organ kennt, nein, er kennt alles das, was eben in uns sich abspielt, denn das ist hier gemeint. Also hier ist nicht dieses Organ gemeint, das eben Blut in den Körper hineinpumpt und reinigt. Das, was eben so der Mediziner, der Kardiologe halt betrachtet und das dann kennt. Nein, hier ist Herz in der Bibel gemeint als Ort der Entscheidung und des Willens. Als Ort, in dem das Wesen und die Persönlichkeit des Menschen verborgen liegt. Das ist gemeint, wann immer die Bibel von Herz spricht, und die Bibel spricht sehr häufig vom Herzen. Und das ist etwas, was wir heute auch sofort verstehen halt, nicht? Erkennt unser Herz, nicht? Wir wissen das auch, wenn wir traurig sind, nicht? Da sprechen wir, unser Herz ist betrübt, nicht? Unser Herz ist gebrochen halt, nicht? Also mit diesem Wort können wir etwas anfangen. Das ist so ein archaisches Bild halt, nicht? Das ganz tief in uns hineingeschrieben ist halt, nicht? Und das, was eben uns ausmacht, unser Wesen, das kennt der Herr. Der kennt auch die Beweggründe unserer Entscheidung, der kennt unsere ganze Persönlichkeit, all das, was hier eben mit Herz umschrieben ist. All das kennt der Herr noch besser, als wir es selber kennen. Wir wissen ja manchmal gar nicht, warum wir so sind, wie wir sind, warum wir vor manchen Dingen Angst haben, warum wir manche Dinge unbedingt haben wollen, warum wir bei gewissen Dingen aggressiv reagieren. All diese Dinge, die haben zu tun mit unserem Herz, mit unserem Wesen, mit unserer Persönlichkeit. Das ist etwas, was Gott kennt, worum Gott weiß. Man darf natürlich auch zu einem Psychologen laufen, halt, nicht? Der wird versuchen, auch gewisse Dinge zu erklären, aber jedem Psychologen, den Sie begegnen, der ist auch nur ein Mensch, und die Techniken, die dort angewandt werden in der Psychologie, die sind manchmal sehr durchschaubar und manchmal sehr simpel, halt, nicht? Der Einzige, der unser Herz wirklich kennt, also unser Wesen, unsere Persönlichkeit, die Dinge, die uns zu Entscheidung und Willensbildung führen, das ist unser Herr und Gott. Und deshalb ist es auch so wichtig, wenn wir in unserem Leben Probleme haben, dass wir uns zuerst mit unserem Herrn und Gott darüber unterhalten, warum Dinge in unserem Leben so sind, wie sie sind. Weil wenn wir darüber Kenntnis haben wollen, dann müssen wir Gott fragen. Denn er kennt unser Herz. Er weiß, warum wir sind, wie wir sind, warum wir so denken, trachten und begehren, wie wir sind halt. Und das ist ganz wichtig, dass wir mit ihm drüber sprechen. Und er erklärt uns auch Dinge, das ist das Tolle. Nicht nur, dass er uns kennt, sondern er zeigt uns auch das immer wieder in der Schrift, wenn wir ihn fragen, warum wir so sind, wie wir sind halt, nicht? Das ist ganz wichtig halt, dass es da jemanden gibt, der uns in- und auswendig kennt. Und es ist etwas ganz Wichtiges für den Menschen, sich selber auch zu kennen. Es ist nicht nur wichtig zu wissen, wie Mathematik funktioniert, wie, was weiß ich, hier technische Abläufe sind, dass man, was weiß ich, im Straßenverkehr sich in Bremen auskennt, all diese Dinge, das ist wichtig zu wissen und zu kennen. Das Wichtigste für einen Menschen ist aber, sich selber zu kennen und auch zu wissen, warum ich bin, wie ich bin und was mich ausmacht. Und das ist nicht etwas, was ich mir selber erklären kann oder was mir andere Leute erklären müssen, sondern das sagt mir Gott, der mein Herz kennt. Das ist das Erste, Gott kennt mein Herz, kennt unser Herz. Ein zweites, Gott reinigt unser Herz. Da heißt es hier, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte. Nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte. Auch das ist ein Begriff, der in der Bibel immer wieder vorkommt. Ich habe das Psalmwort hier aufgeschrieben, Psalm 51, Vers 12. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Also, Gott reinigt unsere Herzen. Also ich habe da eben von gesprochen, das Herz ist ein Synonym in der Bibel für unsere Persönlichkeit, für unser Wesen, für alle unsere Triebe, für alles, was in uns ist halt. Und da ist ganz viel Falsches, da ist ganz vieles, was nicht in Ordnung ist. Da ist ganz vieles, was gegen Gott und was gegen unseren Mitmenschen steht. Da ist ganz vieles von dem, was die Bibel Sünde und Schuld nennt. Und das beschmutzt unser Herz, unser Wesen, unsere Persönlichkeit. Und das, was unser Wesen, unsere Persönlichkeit beschmutzt, was unser Herz wirklich verschmutzt, das können wir nicht wegnehmen. Das muss ein anderer wegnehmen, das muss Jesus wegnehmen, das muss Gott wegnehmen. Er muss unser Herz reinigen. Unsere Persönlichkeit muss er reinigen halt, nicht? Und das wissen wir, das ist ein tolles Bild, nicht, dass unser Herz gereinigt wird durch das Blut Jesu Christi halt, nicht? Dadurch werden wir rein. Und das will Gott immer wieder tun. Er will unsere Persönlichkeit, unser Herz immer wieder verändern. Er will es nicht, dass es so bleibt, wie es ist, dass wir vom alten Adam regiert werden, sondern er möchte uns immer wieder verändern, unser Herz reinigen und dann zukünftig bestimmt sein lassen, eben von etwas anderem, nicht vom Geist Adams, sondern vom Heiligen Geist, von seinem Geist. Aber damit der Heilige Geist uns regiert, dazu braucht es zuvor die Reinigung der Herzen. Ohne Reinigung der Herzen ist es nicht möglich, dass der Heilige Geist uns führt und leitet. Und das ist etwas, was Gott immer wieder möchte halt, nicht, dass er uns Reinigung schenkt. Wir haben manchmal auch als gläubige Christen so eine seltsame Furcht, so kommt mir das manchmal vor, oder so erlebe ich das in der Seelsorge. Furcht ist vielleicht das falsche Wort, so eine nicht begründete Zurückhaltung, Gott wirklich alle unsere Sünden zu bringen. Also wir sind immer noch so nach dem Motto, so ein paar Sachen, die bringen wir dem Herrn, aber wir machen gar nicht so richtig reinen Tisch halt, nicht? Und manches Mal schämen wir uns auch, weil wir immer wieder in dieselben Sünden hineinfallen und sind dann nicht bereit, immer wieder neu die Schuld zu bringen, in die wir vielleicht tagtäglich hineinfallen. Aber genau das ist, was der Widersacher will. Der will, dass wir Sachen für uns behalten, nicht, dass wir da nicht reinen Tisch machen und nicht unter das Kreuz gehen. Aber das ist nicht das, was der Herr will. Der Herr möchte, dass wir immer wieder neu zu ihm kommen. Und wenn wir fünfmal am Tag über dieselbe Sache stolpern, dass wir fünfmal am Tag ihm das bringen, dass wir uns fünfmal am Tag von dem reinigen lassen, was Schuld und was Sünde in unserem Leben ist, dass er immer wieder an uns reinigend wirken kann. Wir können gar nicht oft genug unter das Kreuz Christi treten. Wir können uns gar nicht oft genug unter das Blut des Lammes stellen halt, nicht? Wenn das ernsthaft geschieht, wirklich mit gläubigem Herzen, dann ist das je öfter, desto besser. Gar keine Frage. Das ist falsch, wenn man Dinge zurückhält. Nochmal, Gott kennt sowieso alles, nicht? Also wir können gar nichts zurückhalten, nicht? Das ist ja nicht so wie, was weiß ich, wenn die Revision von der BIK kommt und wir hier oben, was weiß ich, so ein paar Taschenspielertricks machen könnten, was wir nicht machen, was wir auch nicht nötig haben, um irgendwie eine saubere Kasse dastehen zu lassen. Da können wir vielleicht so einen Revisor täuschen halt, nicht? So ist es nicht, sondern Gott kennt es ja sowieso. Längst bevor wir es gemacht haben, hat es er vor Urzeiten schon gekannt halt. Und deshalb ist es wichtig halt nicht, dass wir Gott lassen, dass er uns das reinigen kann, nicht? So wie eine gute Mutter ihr Kind sauber macht, nicht, wenn es in die Windeln gemacht hat, nicht, und ist verdreckt da, dann ist es auch der Wunsch der Mutter, das Kind dann nicht im Dreck liegen zu lassen. Und wenn das Kind fünfmal am Tag in die Windeln macht, nicht, dann macht es die Mutter fünfmal am Tag sauber, nicht. Und genauso ist es mit dem Blut Jesu Christi halt, nicht. Das ist nicht das Problem unseres Herrn und Heilandes halt, nicht, dass er immer wieder ran muss mit seinem saubernden Blut, nicht. Das Problem ist für ihn, wenn wir ihn nicht dran lassen, nicht, wenn wir die Schuld für uns behalten, nicht, und wenn wir ihm den Zugang verweigern und dann unser Herz immer mehr verdreckt hat, nicht. Deshalb möchte ich da nochmal Mut zu machen, nicht. Also Gott reinigt unser Herz und lasst es immer wieder neu zu, nicht, dass der Herr euch reinigen kann halt, nicht, reinigen kann mit seinem Heiligen Geist. Und diesen Heiligen Geist, und das ist der dritte Punkt, den schenkt er in unser Herz halt, nicht. Erst nachdem er die Herzen gereinigt hatte durch den Glauben, nicht, und der Glaube kommt ja durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes in uns hinein, nicht. Und es ist der Heilige Geist, der in uns, in unserem Herzen letztlich ist, wenn wir zu Jesus gehören und wenn wir uns reinigen lassen, wenn wir uns reinigen lassen von unserem Herrn durch das Blut Jesu Christi halt, nicht. Da heißt es in Galater 4, 6 halt, nicht, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Das ist das, wenn wir zu Jesus gehören halt, dann ist der Heilige Geist in unser Herz gesandt und dann sind wir in einem anderen Verhältnis zu Gott und werden ihn immer wieder wie so einen liebenden Vater um Hilfe anrufen können halt. Aber das ist ein Geschenk halt, und das ist ein Geschenk, was Gott uns gibt, dass er uns den Heiligen Geist in das Herz hineingibt, wenn wir bereit sind, unsere Schuld, unsere Sünde unter das Kreuz zu bringen. Aber das ist etwas ganz, ganz Großartiges. Das ist etwas, was natürlich theologisch euch und Ihnen allen klar ist halt, nicht? Das ist die Wahrheit des Glaubens, das steht in der Bibel halt, nicht? Gott schenkt denen, die bußfertig sind, halt nicht seinen Heiligen Geist in das Herz hinein. Aber trotzdem ist mir das wichtig, dass wir an dieser Stelle das nochmal betonen. Das ist ein großartiges Geschenk, eine großartige Gabe, dass Gott seinen Geist, der nun selber Gott ist, in uns gibt und dass er uns damit überreich beschenkt und uns einen Adel verleiht, der über allem Adel in dieser Welt steht, wirklich das Größte in dieser Welt ist, nicht, was Gott tut an unserem Herzen, dass er uns seinen Geist gibt, dass wir dann wirklich zu Gott rufen dürfen in diesem Verständnis, aber lieber Papi halt, nicht, dass wir dieses Verhältnis wirklich geschenkt bekommen haben, dass wir wissen, dass der Schöpfer dieser Welt, der große Richter halt, nicht, uns zugeneigt ist wie ein liebender Vater. Und das bekommen wir dadurch, dass der Herr uns seinen Heiligen Geist in unser Herz schenkt. Das als drei Punkte, unser Herz und Gott. Gott kennt unser Herz, Gott reinigt unser Herz und Gott schenkt den Heiligen Geist in unser Herz. Ich lese noch einmal diese beiden Verse vor. Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Ja, lieber Herr und Heiland, dafür wollen wir dir von Herzen Dank sagen, dass du unsere Herzen gereinigt hast durch dein teuerwertes Blut auf Golgatha, dass wir immer wieder neu vor dich treten können, und dass du immer wieder unsere Schuld von uns nimmst, Herr, gelobt und gepriesen seist du dafür. Danke, dass wir die Reinigung immer wieder neu erfahren dürfen und dass du deinen Geist immer wieder in uns gibst, Herr. Danke dafür. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass du uns als treu sorgender Vater zur Seite stehst, Herr. Und dass uns der Geist immer wieder offenbart, gelobt und gepriesen seist du dafür. Ich möchte dich dafür bitten, Herr, dass das, was wir jetzt gehört haben, dass wir das wirklich auch tief annehmen können in unserem Herzen. Dass es wirklich auch zur Wahrheit wird unseres Lebens, für morgen und für die ganze Zeit, die jetzt noch vor uns liegt in dieser Woche, Herr. Dass wir das immer wieder neu wissen, dass du da bist, dass du uns gereinigt hast, Herr, dass du uns kennst und dass du dich immer wieder uns neu offenbarst durch deinen guten Heiligen Geist. Wir loben dich, Herr, und wir preisen dich und wir geben deinem heiligen und ewigen Namen alle Ehre, Lob und Preis. Amen. Wir wollen zusammen singen, Lied 140, O komm, du Geist der Wahrheit. O komm, du Geist der Wahrheit, die Strophen 1 bis 3 und 5. 1 bis 3 und 5. 140, 1 bis 3 und 5. Danke für musikalische Begleitung. Ja, heute geht es um das Apostelkonzil. Wir haben eben die Andacht schon aus diesem 15. Kapitel gehört. Und bevor wir gleich den Text lesen werden, diese 34 Verse, möchte ich einige Sachen hinführend dazu sagen. Apostelkonzil ist eigentlich ein bisschen irreführend, halt, wenn man diesen Begriff gebraucht. Ich gebrauche den zwar weiterhin auch, das ist auch im Prinzip in Ordnung, aber wenn man unter einem Konzil versteht, dass es sich damals um eine Versammlung der Gesamtkirche gehandelt habe, dann ist das nicht richtig. Also schon bei dieser Versammlung sind zum Beispiel nicht alle Apostel, die es damals gegeben hat, mit dabei. Das ist also ein Teil gewesen, die da gewesen sind halt. Nicht alle Apostel sind mit dabei gewesen halt. Und es ist auch weniger das Problem einer Gesamtkirche, die dort ist, sondern zumindest das, was wir wissen, sondern eher so der Konflikt zweier Gemeinden, die aus unterschiedlichen Gründen Konflikte miteinander haben. Es ist im Prinzip die Meinung der Gemeinde in Jerusalem gegen die Meinung der Gemeinde in Antiochien. Und an diesen beiden Gemeinden macht sich etwas ganz deutlich, nämlich die Zugehörigkeit der Gemeindeglieder noch sehr stark zum Alten Bund, beziehungsweise die Zugehörigkeit der Gemeindeglieder zum Neuen Bund halt nicht. Die Gemeinde in Jerusalem, die war sehr stark gesetzlich, sehr stark judenchristlich geprägt. Und die Gemeinde in Antiochien, die war sehr stark heidenchristlich geprägt, hatte einen ganz anderen Hintergrund als eben Jerusalem. Hat zwar natürlich nicht die Bedeutung, wie es Jerusalem von der Heilsgeschichte her hat, aber dort war jetzt die wachsende Gemeinde, da waren zahlenmäßig viel mehr Leute, Antiochien war auch eine sehr reiche Stadt, Jerusalem war im Untergang befindlich halt und einige Jahre später ist ja dann auch Jerusalem zerstört worden und dann wiederum 60 Jahre später komplett im Erdboden gleichgemacht und ist fast in der Bedeutungslosigkeit für lange Zeit, zumindest für die ersten Gemeinden verschwunden halt. Aber hier auf diesem Apostelkonzil, das eben in Jerusalem stattfindet halt, nicht, wird genau dieser Konflikt zwischen diesen beiden Gemeinden thematisiert. Und zwar der Konflikt, wie es aussieht, ob man Heiden, also Menschen, die aus Griechenland kommen, aus der damaligen Türkei halt, die keinen jüdischen Hintergrund haben, ob man die, nachdem die den Heiligen Geist bekommen haben, noch beschneiden muss oder nicht. Das ist die Frage, die hier geklärt werden muss. Und da geht es richtig, richtig hardcore zur Sache. Also das ist ganz intensiv. Das ist der Inhalt dieser Frage, wie soll das aussehen? Muss man die beschneiden, ja oder nein? Das werden wir auch gleich sehen, das werden wir nochmal hören halt. Aber das ist, wie gesagt, das, worum es geht. Darüber hinaus ist dieses ganze Kapitel 15 im Lukas-Evangelium so ein Stück eine Zäsur, also diese Frage nicht nur inhaltlich, sondern dieses ganze Kapitel, das steht nicht umsonst, wirklich in der Mitte der Apostelgeschichte. Und es ist sehr interessant, dass vorher ganz viel die Rede ist von Petrus und von der ganzen judenchristlichen Mission. das spielt hinterher überhaupt gar keine Rolle mehr. Ab diesem Kapitel, ab diesem Ereignis, tritt Petrus nicht mehr auf, ist nur noch die Heidenmission im Blick. Und für mich ist hier dieser Schnittpunkt halt nicht, ist das die absolute Schaltstelle zu sagen, hier ist der Übergang gelungen, eben vom Judentum hinein, vom alten Bund in neuen Bund und jetzt ist wirklich so eine Vollendung. Das ist jetzt, kann man nicht an einem Punkt festmachen, aber hier ist ein Punkt, wo man sagt, hier ist es letztlich vollzogen halt, nicht? Es hat, und das ist bis zum heutigen Tag immer weiter auch Judenchristen gegeben, gar keine Frage, aber der eigentliche Fokus liegt jetzt von der Bibel auf etwas Neuem, was aufgebaut worden ist, halt nämlich die neue Gemeinde, der neue Bund, in dem die Judenchristen ein Teil sind, so als Stamm, nicht? Aber jetzt ist wirklich quasi wie eine Wurzel, die rausgebrochen ist, jetzt beginnt letztlich das Neue. Das ist auch ganz interessant, dass Petrus hier, der auch im Clinch mit Paulus liegt, halt hier die Verteidigungsrede, das werden wir gleich hören, auch für Paulus hält halt, nicht? Aber danach, wie gesagt, von ihm in der Apostelgeschichte nicht mehr die Rede ist. Hier ist für mich, wie gesagt, der neue Bund, der durchbricht. Und der alte Bund, der erledigt ist, also ganz augenscheinlich auch für die Leute, auch für die Theologie, das war bis dahin nicht ganz klar, aber damit ist das erledigt. Ich habe hier noch einmal mitgebracht, das zum Thema eben der Bundesschlüsse halt, nicht? Wir wissen also, wenn vom alten Bund die Rede ist, dann ist der alte Bund in Analogie zur Dreieinigkeit Gottes dreimal im Alten Testament geschlossen worden, der Noah-Bund, der Abraham-Bund und der Sinai-Bund. Und jeder Bund hat, also ein Bund, den man schließt, hat ein Bundeszeichen, auch wenn Sie jetzt die Ehe schließen, Bund fürs Leben, nicht? Da gibt es auch ein Zeichen, da packt man sich den Ring an den Finger halt nicht, das ist ein Zeichen für ewige Treue. Und so hat es eben in den Bundesschlüssen auch Bundeszeichen gegeben. Beim Noah-Bund war es der Regenbogen, im Sinai-Bund waren es die 10 Gebote. Und der Abraham-Bund, und darum geht es letztlich um das Zentrale auch des jüdischen Glaubens, da war das Bundeszeichen die Beschneidung. Und das war nicht nur das Bundeszeichen, das war auch die Bundesverpflichtung. Also wenn Sie heiraten, haben Sie einen Ring, das ist das Bundeszeichen. Die Bundesverpflichtung, wenn Sie heiraten, ist die Treue, die Sie im Ehepartner halten sollen halt. Und so ist es auch bei den Bünden im Alten Bund. Und die Frage ist eben, für die damaligen ersten Christen, besteht dieser Bund weiter? Das, was tatsächlich ja auch unsere Schriften sind. Die Christen damals haben ja noch kein Neues Testament gehabt. Paulus hat auch noch keinen Brief geschrieben, die Evangelien sind noch nicht verschriftlicht. Und wenn es heißt, sie lasen täglich in der Schrift, dann lasen die Tora, die 10 Gebote, die 5 Bücher Mose, die lasen die Propheten, die lasen die Geschichtsbücher halt nicht. Das war deren Bibel und da war natürlich davon die Rede. Und die Frage ist, wie geht es damit weiter? Hat das noch Bestand? Müssen wir das noch machen? Und da ist ganz klar, dass eben schon eben im alten Bund, also in den Schriften angekündigt wurde, es wird ja einen neuen Bund geben. Es wird einen ganz neuen Bund geben halt, nicht? Jeremia 31 ist das ganz klar gesagt, ich werde einen neuen Bund mit euch schließen halt, der tatsächlich dann in Jesus Christus zur Vollendung kommt. Wenn wir die Abendmahlsworte bedenken halt, nicht? Dieser Leib ist der neue Bund in meinem Blut halt, nicht? Der neue Bundesschluss, nicht? Und da ist die Frage, brauchen wir in diesem neuen Bundesschluss auch dieses alte Bundeszeichen? Und da wird ganz klar gesagt, das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Wir haben im neuen Bund ein anderes Bundeszeichen. Unser Bundeszeichen ist die Taufe, ist das Abendmahl. Und die Taufe ist eben kein blutiges Bundeszeichen wie die Beschneidung. Die Beschneidung war ein blutiges Bundeszeichen, wo vom Menschen etwas verlangt wurde, wo er Blut vergießen musste. Auch übrigens, das ist ganz wichtig, im alten Bund waren die Frauen nicht mit dabei. Nach jüdischem Recht gilt eine Frau nicht als Mensch, gleichwertig dem Mann, ist so bis zum heutigen Tag. Das ist nicht gültig. Die sind nicht mit in den Bund hineingenommen, eine Frau wird nicht beschnitten. Das ist im neuen Bund anders. Im neuen Bund ist eben in der Taufe Mann und Frau hineingenommen halt, nicht in dieses Bundeszeichen halt. Auch das ist eine große Ausweitung halt. Aber vor allen Dingen, was noch wichtiger ist, als dieses, die Frauen mit hineinzunehmen, ist eben die Tatsache, dass das Bundeszeichen, das Blutvergießen, das war im alten Bund immer wieder so, wenn Bundesschlüsse geschlossen wurden, dass dann Tiere geschlachtet wurden zum Zeichen und das Blut vergossen wurde. Das Blut, das bei einem Bundesschluss geschlossen wird, Sie kennen das bei der Blutsbrüderschaft, nicht so bei Winnetou und Old Shatterhand, das sind auch so ganz tiefe archaische Dinge, nicht? Das ist ein Bund mit Blut besiegelt halt, nicht? Das ist so ganz tief drin in den Menschen halt. Und was ganz wichtig ist, besiegelst du etwas mit Blut. Und das ist das, was im Neuen Bund auch ist, in dem wir leben, aber das Blut, was da vergossen ist, ist eben das Blut Jesu Christi auf Golgatha, nicht? Das wir im Abendmahl immer wieder zugeeignet bekommen, das wir in der Taufe auch im Prinzip zugeeignet bekommen, halt nicht, weil ja nicht durch das Wasser, was wir hier in der Kirche stehen haben, wird ja die Sünde abgewaschen, sondern eben durch das Blut Jesu Christi halt. Und das ist genau jetzt die Frage, die, wie gesagt, am Apostelkonzil geklärt wird, die damals, was uns heute klar ist, noch nicht so klar war, einigen Leuten zu sagen, hat jetzt der alte Bund noch weiter Bestand? Da war Unsicherheiten oder wie sieht das aus? Und da bricht genau die Erkenntnis im Heiligen Geist durch, nein, jetzt ist der neue Bund da und das alte ist überholt. Das ist nicht mehr notwendig, das gehört nicht mehr zur Heilsnotwendigkeit dazu. Dieser Weg des Menschen zu Gott ist gescheitert, der Weg Gottes zu den Menschen in Jesus Christus, das ist der einzigste Heilsweg halt. Und das ist eben das, was eben hier in diesem 15. Kapitel geklärt wird. Und nicht nur, dass es dann geklärt wird, sondern dann wird eben auch in der ganzen Apostelgeschichte der Fokus allein nur noch auf die Heidenchristen gelegt halt, nicht? Das ist fortan das Notwendige. Und das ist auch symbolisch für die Kirchengeschichte halt, nicht? Das markiert diesen heilsgeschichtlichen Wandel halt aus dem apostolischen Zeitalter, dass hier eben tatsächlich das jetzt zum Abschluss kommt, dieses Herauswachsen aus dem Judentum, das bleibt unsere Wurzel, das ist die Wurzel des Christenheit, aber es entwickelt sich etwas anderes. Das ist die Wurzel und der Stamm und die Krone, die entfaltet sich jetzt im Christentum. Wichtig an diesem Kapitel ist, dass wir hier in diesem Kapitel 15 ganz viele Dinge angelegt bekommen haben, die wichtig sind für Gemeindeleitung. Für Gemeindeleitung. Also wir betrachten heute nicht nur ein Kapitel, aus dem wir uns direkt persönlich ansprechen lassen können, wo wir sagen können, hier spricht Gott zu uns halt. Und das ist es dann. Nein, ganz vieles aus diesem Kapitel prägt uns, auch wenn wir das manchmal gar nicht merken, in unserer Struktur, wie wir in der Gemeinde unseren Glauben leben halt, nicht? Das, was hier angelegt ist, ist für Kirchen und Gemeinden immer wieder beispielgebend dafür geworden, wie sie ihre theologische Leiterschaft regeln. Also man hat ein Problem in der Gemeinde und man kommt unter der Leitung der Apostel und Ältesten zusammen und bespricht das und teilt dann die Beschlüsse im Heiligen Geist gefasst der Gemeinde mit, den Gläubigen mit. Und das letztlich ist das Grundmodell, dieses Modell, was hier ist, für alle Gemeinden. So soll es sein. Es gibt eine Gemeindeleitung und die unter der Führung des Heiligen Geistes fasst die Beschlüsse, leitet die Gemeinde. Das ist nirgendwo so klar wie eben hier in dieser Apostelgeschichte 15. Allerdings wird das unterschiedlich ausgelebt und wird das unterschiedlich interpretiert. Also es gibt, ich habe das hier hingeschrieben, die unterschiedlichen Grundformen der Kirchenverfassung. Es gibt Christen, die sehen das ganz hierarchisch. Die sagen, da waren die ganz großen Chiefs, ich sage das mal so ein bisschen, Petrus, Jakobus, so ein bisschen Paulus noch dabei, die leiten die. Das sind die, die stehen über allen halt, nicht? Das ist so ein Fokus darauf. Und am besten noch, weil Petrus ergreift auch das Wort, alles unter diesem Petrus. Das ist beispielsweise das römisch-katholische Modell. Auch die kommen zusammen. Die haben immer wieder Konzilien gehabt, nicht die ökumenischen Konzilien halt, ob das in Nicäa gewesen ist oder auch das erste Vatikanum, zweite Vatikanum, Tridentinum. Die sind immer wieder zusammengekommen, aber unter der absoluten Leitung eben der Kardinäle, des Papstes halt nicht, die da wirklich als Leiter dastehen. Die sagen, ja, wir leiten unsere Kirche so, wie das in Apostelgeschichte 15 ist halt nicht, aber sehr stark mit dem Fokus eben auf dem, also einem sehr stark rein bischöflichen Leitungsprinzip. Daneben gibt es Kirchengemeinden und Kirchen, die sich episkopal, also Episkopos ist griechisch für den Bischof, also bischöflich synodal verstehen. Die ganzen lutherischen Kirchengemeinden, auch Landeskirchen oder die anglikanische Kirche ist so aufgebaut, dass sie sagt, ja, wir leiten das auch so wie in Apostelgeschichte 15, aber wir legen den Wert darauf, dass wir sagen, wir haben sowohl die Bischöfe wie auch die Synoden, aber wenn es darauf ankommt, haben die Bischöfe immer noch ein bisschen mehr zu sagen. Also dieses katholische Hierarchische sagt, die Bischöfe sind es, die Bischöfe sind es, die Bischöfe sind es halt nicht, beziehungsweise der Bischof in Rom, das episkopale Synodale sagt, beides zusammen, aber mit einem Schwerpunkt auf den Bischöfen halt, nicht zu sagen, da sind zwar auch andere mit dabei, da ist ja eine große Versammlung, aber die Bischöfe sind die Zentralen. Dann gibt es die presbyterial-synodalen Gemeindeformen, die auch sagen, ja, wir lehnen uns an Apostelgeschichte 15 an, so wollen wir auch unsere Lösung finden, so geben wir auch unsere Kirchenverfassung. Das heißt halt Presbyterien, Älteste von den Gemeinden gewählte, vor einer Synode stehend. Also die Bremisch-Evangelische Landeskirche beispielsweise, die wir haben, die wird presbyterial-synodal bestimmt, die sich halt. Das sind so alle reformierten Gemeinden, sind etwa so aufgebaut. Die berufen sich natürlich auch darauf, weil hier in dieser Geschichte auch von den Ältesten die Rede ist, die hier dabei sind und sagen, ja, wir haben zwar Apostel, besonders berufene Leute, das sind dann bei den Reformierten die Pfarrer, die Pastoren, aber wir haben natürlich die Ältesten, das ist ganz wichtig. Und da wird eben eine Kirchengemeinde so geleitet. Und dann haben wir noch die freien Gemeinden, die leiten sich, man nennt dann von den kongregationalistischen Gemeinden, die leiten sich daher auch ab, auch von, die sich auch hier berufen auf Apostelgeschichte 15 und sagen, überhaupt gar keine Leitung, wir kommen einfach frei zusammen. Wenn wir ein Problem haben, treffen wir uns, wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Wir haben keinen Bischof, wir brauchen auch gar keine Synoden, wenn es mal notwendig ist, treffen wir uns halt nicht. Berufen sich auch darauf nicht. So berufen sich alle unterschiedlichen Kirchverfassungen, die wir heute haben, immer wieder auf diese Apostelgeschichte 15, je nachdem, welcher Fokus hier in dieser Geschichte gelegt wird. Und alle können das ein Stück weit zu Recht anpacken. Alle haben ein Stück weit Recht, wenn sie sagen, ja, wir sehen stärker das Element, die kommen ja nur lose zusammen. Oder auch die Katholiken haben ein Stück weit Recht, wenn die sagen, ja, in der ersten Gemeinde waren es tatsächlich halt nicht, Jakobus, Petrus, Johannes, die absoluten Chefs halt nicht, das war auf ganz wenig berufene Leute halt zugeschrieben halt nicht. Aber das findet sich eben alles hier in Apostelgeschichte 15 und findet eben dann auch Austrag in unseren Gemeinden halt, mit natürlich auch ganz unterschiedlichen Ausprägungen, wie dann Entscheidungen getroffen werden, nicht? Ob es jetzt wirklich die Kleriker sind, die Bischöfe halt, nicht? Die ganz starke Macht haben, nicht? Bis hin zu sagen, wir machen einfach alle, was wir wollen, in den freien Gemeinden halt, nicht? Also wir setzen uns bei jedem Problem neu zusammen und jede Generation neu guckt immer wieder neu halt, nicht? Wir haben keine Verfassung, die über uns stehen halt. Ich sage das ganz deutlich, ich sage nicht Punkt 1, 2, 3 oder 4 ist richtig, also wenn Sie mich fragen würden, würde ich zu Punkt 3 natürlich tendieren, das ist gar keine Frage. Ich sage aber nochmal deutlich, in allen vier Punkten kann es ganz grobe Fehlleistungen geben, dass es irre Lehre gibt und dass Gemeinden auch gegen die Wand gefahren werden. Es gibt aber auch in allen vier unterschiedlichen Kirchverfassungsarten wirklich gläubige Gemeinden. Es kommt, ich sage das immer ganz deutlich, nicht auf die Form der Verfassung einer Kirchengemeinde an. Es kommt nicht auf die Form an, sondern auf den Inhalt. Es gibt katholische Kirchengemeinden, wo es gläubige Priester gibt, wo wirklich klar das Wort Gottes gepredigt wird. Ich bin gerade am Überlegen, ist einer mit in Israel gewesen, als wir da waren. Da waren wir am See Genezareth. Ich habe, wenn ich sagen müsste, die drei besten Predigten, die ich in meinem Leben gehört habe, sage ich, die beste habe ich bei einem katholischen Benediktiner am See Genezareth gehört. Grandiose, vollmächtige Predigt, nicht? Auch wenn es ein Katholik war. Es kommt nicht auf die Form an, es kommt auf den Inhalt an, auf den Inhalt. Und ich habe schon in freien Gemeinden erlebt, nicht, dass ich rausgehen musste, weil ich entweder den Pfarrer von der Kanzel geholt hätte oder ich wirklich übergeben musste. So schlecht war das und so katastrophal gegen die biblische Lehre war es. Also nicht die eine Form garantiert, dass hier wirklich wahre Lehre ist. Gemeinde Jesu Christi ist immer, das wissen wir, da, wo a, klar das Wort verkündigt wird, wie es in der Bibel steht, und b, die Sakramente richtig verwaltet werden. Wo diese beiden Punkte sind, ist Gemeinde Jesu Christi. Ist vollkommen egal, was da außen draußen vorsteht, halt nicht. Das macht nicht römisch-katholisch oder frei evangelisch oder St. Martini aus. Das hilft uns gar nichts. Da muss innen drin das stimmen. Ich sage das immer wieder, wenn ich meiner Frau zu Weihnachten eine Uhr von Cartier schenke, ja, dann ist das vollkommen egal, wenn das eine echte Cartier-Uhr ist. Wenn die Uhr echt ist, dann kann ich die auch mit einer Verpackung außen verpacken, wie ich will. Die wird sich von Herzen freuen, wenn sie die Uhr kriegt, halt nicht. Ich kann aber auch die tollste Cartier-Verpackung nehmen und innen drin ist nichts drin, nicht? Dann wird sie nur sagen, was soll's denn halt nicht? Und so ist es mit den Kirchverfassungen halt. Das ist ganz wichtig. Es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Und wie gesagt, ich habe da auch eine Präferenz. Aber wichtiger als die Form einer Kirchverfassung ist der Inhalt, der in einer Gemeinde und in einer Kirche drinsteckt. Das ist immer ganz wichtig. Geht es um Jesus? Wird Jesus verkündigt, wie er in der Schrift steht? Und werden die Sakramente auch im Bewusstsein Jesu Christi verwaltet, ja oder nein? Wenn das ja ist, dann ist es eine Gemeinde Jesu Christi. Und wenn nein, hilft das nichts. Übrigens, das ist auch wichtig, es hilft auch nichts, wenn eine Gemeinde über Jahrhunderte schon wiedergeborene und gläubige Pastoren und gläubige Älteste und Gemeindeglieder hatte, nicht? Jede Generation neu, muss sich neu beweisen. Genau wie in Jerusalem, die der Ursprung sind, die Jerusalem-Gemeinde ist der Ursprung, aber dann verliert die ihre führende Rolle, dann geht das auf jemand anderes über halt, nicht? Und das muss man immer wieder neu, ist kein bleibender Besitz. Dass wir eine gläubige Gemeinde zu Zeiten Menkens waren, hat noch nicht geheißen, ich spreche jetzt für St. Martini, dass wir zu Zeiten Feldens das waren. Da war das hier der abgrundtiefe Ort, wo Irrlehre verbreitet worden ist. Da können wir uns nur schämen. Was von 1930 bis 1974 in dieser Kirchengemeinde gelaufen ist, ist in den allermeisten Fällen eine ganz große Katastrophe gewesen. Da waren andere Kirchen, hier oben Stefani, gerade auch im Dritten Reich, gläubige Gemeinde, nicht? Gläubige Gemeinde. Und heute, da guckt man sich das an, da sagt man, du liebe Zeit, Katastrophe im Sack halt, nicht? Das ist, da hat damit Kirche nichts mehr zu tun halt, nicht? Aber das ist eine Frage, das müssen wir auch immer wieder neu stehen und sehen. Wir können auch nicht sagen, oh, wir hatten so großartige Pastoren, nicht Pastor Huntemann, Pastor Motschmann, da kam ein schwächeres Licht, der Latzel halt nicht, aber irgendwie ging es ganz gut. Das heißt nicht, dass es so weitergeht. Jede Generation neu, es geht nicht um die Form und es geht auch nicht um das, was wir geschichtlich mitgebracht haben, sondern wir müssen immer wieder neu gucken, wo wir da stehen. Aber wie gesagt, alle Formen, wie Gemeinden sich verstehen, und auch das ist ja wichtig, auch wie wir leben ja so ein bisschen presbyterial, synodal auch. Wir haben ja auch ein Presbyterium, also Älteste, den Kirchenvorstand, unsere Ältesten, die müssen sich ja immer wieder vor unserer Synode, unserem Konvent, nicht auch rechtfertigen halt. Nicht, dass wir sagen, wir sind auch keine freischwebenden Künstler im Kirchenvorstand, sondern die Gemeinderückbindung ist immer wieder gegeben, dass besonders wiedergeborene und auserwählte Leute vom Vorstand, bei uns sind das 130 Leute, mitkontrollieren sollen und müssen halt nicht, dass das vernünftig läuft und dass wir hinter Gemeindeleitung stehen. Und das hat eben auch seinen Ursprung, unsere Kirchverfassung, nicht weil, was weiß ich, jetzt irgendwann irgendwelche Leute sich gute Gedanken gemacht haben, das sich aus den Fingern gezogen haben, sondern das hat auch seinen Urgrund, eben hier in Apostelgeschichte 15. Wir leben auch heute so in unserer Entscheidungsfindung, wie das eben in der Urgemeinde auch gewesen ist, natürlich mit einer besonderen Schwerpunktsetzung halt, nicht? Wir haben jetzt nicht irgendwie ganz besondere Apostel, die dem vorstehen, aber eben hier dieses Presbyterial-Synodale findet sich auch hier in Apostelgeschichte 15. Auf dem Apostelkonzil, und dann will ich auch gleich zum Text kommen, auf dem Apostelkonzil selber ist das sogenannte Aposteldekret geschrieben worden halt, also ein Erlass, das gesagt wurde, ja, ihr braucht euch nicht mehr zu beschneiden, aber bitte beachtet Folgendes halt, nicht von Folgendem sollt ihr euch enthalten, dem Götzendienst, dem Blut, dem Erstickten und der Unzucht. Dieses Aposteldekret, das ist ganz umstritten, das ist ganz umstritten. Insofern, weil in der Bibel selber nicht ganz klar ist, ist es gesagt worden oder nicht gesagt worden. Und das ist eine große Schwierigkeit. Denn in Galater 2, da berichtet der Apostel Paulus, uns ist überhaupt nichts auferlegt worden. Da sagt man, hallo, ist die Bibel jetzt in so einem Irrtum? Nicht? Das ist immer so wieder ein beliebtes Thema im neutestamentlichen Proseminar, nicht? Wenn die Professoren so ein bisschen bösartig sind, dann bringen die das mit. Hier hast du Galater 2, hier hast du Apostelgeschichte 15. Was ist denn jetzt die Wahrheit? Gab es ein Dekret oder gab es kein Dekret? Und da gibt es dann die aberwitzigsten Spekulationen, das Dekret ist verfasst worden, als Paulus nicht mehr da war, das hat er gar nicht mitgekriegt und all sowas halt. Wenn man die Bibel insgesamt liest, dann weiß man in Apostelgeschichte 21, dass dieses Aposteldekret tatsächlich geschrieben worden ist, nicht für die Mission primär des Paulus, sondern für die Judenchristen, die man versuchte in Jerusalem und Umgebung zu beruhigen. Dass man sagt, das steht nach wie vor. Jetzt ärgert euch nicht darüber, aber gewisse Dinge stehen. Also das ist eine Sache, die ist ganz, ganz diffizil. Da muss man genau gucken halt. Und da wird man bei der Interpretation auch immer wieder gucken halt, wo steht man auch dann dabei halt. Nicht zu sagen, was sagt mir Gott jetzt ganz persönlich dadurch. Also es ist ja wichtig zu wissen, was ist damals passiert. Also zu sagen halt, vor 2000 Jahren, wie ist das jetzt ausgesprochen worden? Wer hat das alles gehört? Wem ist das alles mitgegeben worden? Wichtiger aber ist, dass wir das, es steht so in der Bibel, dass wir da nicht drum rumkommen, uns unter dieses Wort zu stellen, dass wir sagen, jawohl, das ist uns auch gegeben halt, nicht? Es gibt gewisse Dinge, wir haben zwar eine Freiheit, das ist den Heidenchristen gegeben, ihr habt die absolute Freiheit, zur Freiheit seid ihr berufen, gar keine Frage, deshalb brauchen wir das nicht mehr, die Beschneidung. Trotzdem gibt es gewisse Dinge, die sind wichtig für euch, nicht? Die sind für uns auch als Maßstab regulativ. Und das sind genau diese vier Punkte, Götzendienst, Blut, Ersticktes und Unzucht. Und ich möchte Ihnen kurz sagen, wie ich das verstehe. Also der Götzendienst ist einmal das Verweigern des Götzendienstes, nicht das Essen des Götzenopfernfleisches, weil das zum Beispiel auch jetzt im 1. Korinther 8 ja erlaubt wird. Götzendienst heißt die Anerkenntnis und Einzigartigkeit und Heiligkeit Gottes. All das, was auf der ersten Tafel, die ersten vier Gebote letztlich auch gesagt werden, halt nicht zu sagen, das anzuerkennen, nicht die Heiligkeit. Wenn ich sage, ich enthalte mich dem Götzendienst, heißt es, ich akzeptiere das. Es gibt nur einen Gott halt, nicht dessen Namen soll ich nicht missbrauchen, nicht ich soll den Sabbat heiligen, das ist wirklich erste Tafel der Gebote. Das zweite, das Blut, das verstehen immer wieder einige Ausleger auch darauf hin, zu sagen halt, ja, aus dem Schlachtdienst, dass die Tiere richtig ausgeblutet sind, essen keine Blutwurst. Es gibt Christen, die essen keine Blutwurst. Also ich kann auch Blutwurst essen, da hängt meine Heiligkeit nicht dran, das ist gar keine Frage. Was ich hier verstehe, ist eben das, was das Blut als Zeichen für das Leben in der Bibel ist, nicht du hast Blut vergossen bei Kain, nicht Kain und Abel halt, nicht zu sagen, das Blut, das heißt Blut schreit zum Himmel halt, nicht zu sagen, die Förderung des Lebens, das ist das, was der zweite Teil der Gebote, der zehn Gebote ausmacht halt, nicht auf der ersten Tafel der zehn Gebote geht es um das, wie wir gegenüber Gott stehen. Und auf der zweiten Tafel geht es um das, wir gegenüber den Mitmenschen stehen. Und gegenüber den Mitmenschen sollen wir so stehen, dass wir lebensfördernd für unser Leben und das Leben des Nächsten handeln. Das sind ja die zweiten Tafel. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, halt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Halt, nicht? Das gilt natürlich auch im neuen Bund, das ist ganz klar. Viertes, die Unzucht, ich komme gleich zum dritten zurück, die Unzucht ist auch ganz klar, nicht, das ist der Wille Gottes an euch, nicht eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht halt, nicht, also dass wir eben die sittlichen Grundnormen einhalten sollen und dass wir alles, was eben Unzucht ist, in unserem Leben vertreiben sollen, das spricht mich genau auch an. Und der dritte Punkt, das Erstickte, da ist es tatsächlich etwas zu sagen, der Umgang für mich, ich sage das jetzt ganz bewusst, der Umgang, der ethisch ordentliche Umgang mit meinen Mitgeschöpfen, mit den Tieren. Denn hier ist ganz klar gemeint, auch zu sagen, wie geht ihr mit Tieren um? Und ich sage das so, wie ich das verstehe, wir dürfen als Christen Tiere essen, gar keine Frage, Apostelgeschichte 10, sogar viel mehr als im Alpenbund gewesen ist. Aber wir sollen es nicht zulassen, dass Tiere ersticken. Nicht, das war im Alten Bund auch so. Ich sage das jetzt ganz persönlich, Sie wissen nicht, dass das nicht das Hauptthema meiner Theologie und meines Christseins ist, zu sagen, ethische Aussagen über Umwelterhaltung und sowas. Aber für die Tiere, die ja auch Leben haben, die ich als Jäger auch töte, das wissen Sie auch, da erzähle ich auch mal wiederum, wir haben auch mit dem Förder nochmal gehört, wie ich dann in Russland gewesen bin, da habe ich kein Problem mit, ein Tier zu töten. Ich gehe raus, habe letzte Woche noch ein Reh geschossen, habe ich kein Problem, ich schieße das Feld tot um. Das hat einen ordentlichen Tod. Aber was ich nicht tue, ist ein Tier zu quälen. Und ich esse kein Tier, was aus Massentierhaltung kommt, zumindest wenn ich das mitkriege, das wirklich schändlich gehalten wird. Und da packt für mich nicht nur das Erstickte, dass ich dem Tier den Hals umdrehe, dass es wirklich Leiden stirbt, sondern alles, was für mich da hineingeht, was der Kreatur unnötiges Leiden macht, nicht, das gehört für mich auch letztlich in dieses mit hinein. Ich sage das ganz bewusst als meine persönliche Auslegung dazu, das können andere Ausleger anders verstehen, aber wenn ich mich hier unter dieses Aposteldekret stelle, sind das eben die Punkte, also Punkt 1, 2 und 4, die sind unstrittig, aber das bei dem Erstickten, das ist eben der Punkt für mich, wo ich sage halt nicht, wie ist mein Umgang mit den Mitgeschöpfen in den Tieren, die da sind, dass ich sage halt, angefangen dabei, dass ich keine Eier aus Legebatterien halt hole, weil ich sage halt nicht, wie da Tiere gehalten werden, da kann ich nicht mit umgehen halt nicht. Also das ist für mich einfach ein Punkt, wo ich persönlich auch in meinem Christsein angesprochen bin. Wie gesagt, das auch etwas zu sagen, was für mich gilt, unabhängig wie jetzt nochmal, das werden Sie, wenn Sie lesen, Kommentare lesen halt, wenn Sie sich tiefer mit beschäftigen halt nicht, das spielt keine Rolle, wie das ist, es steht in der Bibel und deshalb ist es verbindlich für mein Leben. Diese Klärung, die auf diesem Apostelkonzil herbeigebracht wurde, das ist interessant, hätte man sagen können, jetzt haben die gesprochen mit dem Konzil, mit den Größen in Jerusalem, hat nicht dazu geführt, dass die Streitereien zu Ende gewesen sind. Das sagt die Bibel halt nicht. An diesem Punkt, und das wissen wir auch aus der Kirchengeschichte, hat es immer wieder weiter auch theologische Schwierigkeiten gegeben halt, nicht? Und auch in der ferneren Kirchengeschichte hat es nicht wenige Streitereien gegeben, die auch gerade um diesen Punkt letztlich der Gesetzlichkeit gegangen sind halt. Das war damit nicht zu Ende, nein, ganz im Gegenteil. Das, was hier angelegt ist in der Urgemeinde, nämlich diese Streitigkeiten, die nicht zu Ende sind, das erleben wir bis zum heutigen Tag. Da komme ich gleich aber nochmal intensiver drauf zu. Jetzt möchte ich erstmal den Text nochmal lesen und dann noch einige Punkte dazu sagen. Wir lesen Apostelgeschichte 15, 1 bis 35. Und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch auch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Moses, könnt ihr auch nicht selig werden. Als nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten, um dieser Frage willen. Und sie wurden von der Gemeinde geleitet und zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten von der Bekehrung der Heiden und machten damit allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten. Und sie verkündeten, wie viel Gott durch sie getan hatte. Da traten einige von der Partei der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren, und sprachen: Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, über diese Sache zu beraten. Als man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Warum versucht denn ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso auch sie. Da schwieg die ganze Gemeinde still und hörte Paulus und Barnabas zu, die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. Danach, als sie schwiegen, antwortete Jakobus und sprach: Ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Und dazu stimmen die Worte der Propheten, wie geschrieben steht, Amos 9: Danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten, damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen. Dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der tut, was von alters her bekannt ist. Darum meine ich, dass man denen von den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache, sondern ihnen vorschreibe, dass sie sich enthalten sollen von Befleckung durch Götzen und von Unzucht und von Erstickten und von Blut. Denn Mose hat von alten Zeiten her in allen Städten solche, die ihn predigen, und wird allen Sabbattagen in den Synagogen gelesen. Und die Apostel und die Ältesten beschlossen, samt der ganzen Gemeinde aus ihrer Mitte Männer auszuwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas mit Beinamen Barsabbas und Silas, angesehene Männer unter den Brüdern. Und sie gaben ein Schreiben in ihrer Hand, also lautend, das ist jetzt das Aposteldekret: Wir, die Apostel und Ältesten, eure Brüder, wünschen Heil den Brüdern aus den Heiden in Antiochia und Syrien und Zilizien. Weil wir gehört haben, dass einige von den unseren, denen wir doch nichts befohlen hatten, euch mit Lehren irre gemacht und eure Seelen verwirrt haben, so haben wir einmütig versammelt beschlossen, Männer auszuwählen und zu euch zu senden mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus, Männern, die ihr Leben eingesetzt haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. So haben wir Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe mitteilen werden. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzulegen, als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht, lebt wohl. Als man sie hatte gehen lassen, kamen sie nach Antiochia und versammelten die Gemeinde und übergaben den Brief. Als sie ihn lasen, wurden sie über den Zuspruch froh. Judas aber und Silas, die selbst Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Reden und stärkten sie. Und als sie eine Zeit lang dort verweilt hatten, ließen die Brüder sie mit Frieden gehen und zu denen, die sie gesandt hatten. Es gefiel aber Silas, dort zu bleiben. Paulus und Barnabas aber blieben in Antiochia, lehrten und predigten mit vielen anderen das Wort des Herrn. Das ist die Geschichte des Apostelkonzils. Und dazu noch kurz fünf Bemerkungen, die so ein Stück weit anschließen an das, was ich schon gesagt habe, aber das nochmal verdeutlichen. Das erste ist, es gibt unterschiedliche Erkenntnisse in der Gemeinde Jesu. Es gibt unterschiedliche Erkenntnisse. Manche sind so gravierend, dass sie den Geist von Leuten verwirren. Und es ist wichtig für jede Gemeinde, dass sie auch Klarheit kriegt, wie sie mit den Erkenntnisfragen umgeht. Das heißt nicht notwendigerweise, dass in den Erkenntnissen unbedingt jeder dann deckungsgleich sein muss, aber eine Gemeinde muss in der Leitung klar festlegen, was in der Gemeinde letztlich gilt. Also, unterschiedliche Erkenntnisse sind beispielsweise, also das Sabbatgebot. Es gibt Gemeinden, auch christliche Gemeinden, die sagen, nicht am Sonntag, am Samstag müssen wir es halten. Es gibt Fragen, unterschiedliche Erkenntnisse zum Thema Musik. Wie muss die Musik im Gottesdienst sein? Es gibt unterschiedliche Erkenntnisse zur Anwesenheit Jesu Christi im Abendmahl. Wie ist Jesus Christus im Abendmahl anwesend? Ist er in den Elementen? Ist er im Brot? Ist er im Wein? Oder ist er nur in der Gemeinschaft, in dem Vollzug letztlich drin? Es gibt unterschiedliche Erkenntnisse über die Frage der Elemente beim Abendmahl. Da können Sie Riesenstreit drüber anzetteln. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, hier in der Gemeinde, ich bin hier in eine Gemeinde gekommen, wo klar in der Gemeindeordnung steht, Wein. Wir müssen beim Abendmahl Wein haben. Das ist eine ganz klare Erkenntnis unserer Kirchengemeinde. Es muss alkoholischer Wein sein. Punkt. Die Gemeinde, aus der ich herkam, ganz klar, es darf kein alkoholisch vergorener Wein sein. Aus Rücksicht auf die Alkoholiker, eine Gemeinde, die sehr stark vom Blauen Kreuz auch mit beeinflusst war, alkoholfrei vergornet, ganz klar. So, da kann man jetzt fragen, wer hat denn die richtige Erkenntnis? Es gibt in der Gemeinde unterschiedliche Erkenntnisse. Die bleiben auch stehen. Und auch wenn wir uns über gewisse Dinge unterhalten, spätestens wenn wir über Sakramente sprechen, da werden wir hier nie deckungsgleich werden. Da werde ich mir schon mit Bernd Bierbaum nicht deckungsgleich sein, nicht mit Ulrich Pazani, nicht mit Andreas Schröder und nicht mit Klaus Pacher. Gar keine Frage. Das sind alles gläubige Leute, die einen Herrn kennen, die zusammen beten, auch Dinge zusammen machen, aber da gibt es unterschiedliche Erkenntnisse. Das war damals in der Urgemeinde so, das ist auch heute so. Wichtig ist, dass es in einer Gemeinde eine ganz klare Linie zu Erkenntnisfragen gibt und das muss geklärt sein. Und das ist einfach so, da kann man nicht sagen, wir lassen alles irgendwo dann auch bei uns geschehen, sondern auch da muss es klare Linien geben halt. Und da muss jede Gemeinde neu vor dem Gesetz, vor der Bibel immer wieder auch neu gucken und danach fragen, was ist denn dran in den unterschiedlichen Erkenntnissen? Es gibt manche Erkenntnisse, die muss man abwehren, wie das, was hier die Brüder brachten, das waren ja auch wiedergeborene Leute, die da aus Judäa kamen halt, nicht? Und sagen, ihr könnt doch nicht selig werden. Und da muss man auch ab einem gewissen Punkt als Gemeindeleitung auftreten und muss sagen, bis hierhin und nicht weiter. Also man kann mit gewissen Erkenntnissen leben, dass sie in der Verschiedenheit sind, aber das sind zum Beispiel Punkte, wo ich auch messerscharf werde, wenn mir hier erklärt wird von irgendwelchen Leuten, diese Dinge, die können euch nicht zur Seligkeit führen. Beispiel unserer Taufe halt, nicht das gesagt wird, Säuglingstaufe, da könnt ihr nicht selig werden. Das stimmt nicht. Da halte ich knallhart dagegen. Ich kann damit leben, dass Leute das anders leben, das ist gar kein Thema, da habe ich auch gar kein Problem mit und wir praktizieren ja auch beides. Aber zu sagen, wenn Leute kommen, und das geht nicht, wenn ihr das habt. Das ist immer ein Punkt zu sagen, da muss Gemeindeleitung auch gucken, da muss man es klären. Man muss immer wieder auch prüfen, wo man steht, ist gar keine Frage. Aber man muss auch dann auch sagen, vorm Schrift, wenn ich das erkannt habe, auch dabei dann bleiben und nicht irre werden lassen. Und das ist auch Aufgabe letztlich der Gemeindeleitung. Hier ist ja auch die Rede davon, wie letztlich auch dann Leute irre geworden sind an ihrer Seele, da einfach auch die deutliche Wegführung zu geben. Das ist auch Aufgabe eines Pastors, das ist auch Aufgabe der Ältesten halt nicht, das zu klären. Und da die rechte Führung, das ist ein großes Amt, das ist eine wichtige Verantwortung, die man nur im Heiligen Geist tun kann, aber dieses auch dann geben halt. Aber das muss man festhalten, es gibt unterschiedliche Erkenntnisse in der Gemeinde Jesu. Zweitens, es gibt Streit um die Erkenntnisse. Die Streits um die Bekenntnisse, wir unterscheiden ja, wir unterscheiden Bekenntnisfragen und Erkenntnisfragen im Glauben. Bei Bekenntnisfragen, da diskutiere ich nicht drüber. Da mache ich den Motor aus und dann gehe ich. Ich diskutiere mit Leuten nicht darüber, ob Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist. Das stelle ich nicht zur Diskussion. Ich stelle auch nicht zur Diskussion, ob meine Frau ein Lebensrecht hätte. Da würde ich auch mit keinem drüber diskutieren. Das lasse ich überhaupt gar nicht zu. Das sind keine Ebenen, auf denen ich diskutiere. Es gibt Bekenntnisfragen, da diskutieren wir nicht. Da wissen wir sofort, das ist Irrlehre. Mit so Leuten haben wir nichts zu tun, die grüßen wir auch nicht. Das sind Schnitte. Da machen wir nicht mit. Da machen wir nicht mit. Ich gehe nicht zu den Pfarrversammlungen von Bremen-Mitte, wo ich eingeladen bin als Pfarrer, der hier ist, auch von der BEK, weil ich mit diesen Leuten nicht zusammenarbeiten kann, weil die Irrlehren bringen. Mit Irrlehrern arbeite ich nicht zusammen. Da diskutiere ich auch nicht mit. Das hilft auch nicht, das bringt es auch gar nicht. Sie muss man bekehren, aber da kann man nicht drüber diskutieren. Hier geht es jetzt um Erkenntnisfragen, das heißt, hier geht es ja um Brüder, hier geht es um das, was Brüder und Schwestern, die in der Gemeinde sind, das ist was anderes. Auch das ist dazu angetan, dass es richtig Streitereien gibt, da darf man sich nicht vertun. Und das muss man auch klären, aber das ist zu unterscheiden von den Bekenntnisfragen. Also ganz wichtig, alles, was wir sagen im Glaubensbekenntnis, Christus ist auferstanden, es gibt einen Heiligen Geist, einen dreieinigen Gott, da gibt es nichts, da gibt es keine Erkenntnis, das ist klar festgelegt. All die Erkenntnisfragen, das sind die Dinge, die in der Bibel nicht letztendgültig klar geregelt sind. Also, ich sage jetzt mal eine Erkenntnisfrage. Darf ich meinem Kind Harry Potter zu lesen geben oder nicht? Das ist eine Erkenntnisfrage. Hänsel und Gretel, Brüder Grimm lese ich noch vor, aber Harry Potter nicht. Ich sage nicht, was richtig und was falsch ist, aber das sind Erkenntnisse, wo man auch steht. Die fragen auch nicht, darf ich als Christ rauchen oder nicht? Darf ich als Christ Alkohol trinken oder nicht? Halt nicht. Da findet der eine Bruder diese Erkenntnis, der andere jene oder Schwester. Das ist ganz wichtig und da müssen wir nur aufpassen, dass wir über den Streit, denn das ist Macht der Widersacher, über den Streit von Erkenntnisfragen uns nicht blockieren lassen. Das ist die Haupttaktik des Widersachers, wie der so vieles lähmt. Es sind so viele Streitigkeiten über Erkenntnisfragen. Nochmal, beim Bekenntnis, da machen wir sofort alle Kanonen schussklar und da wird gefeuert. Aber bei den Erkenntnisfragen muss man sich immer wieder prüfen, macht das Sinn? Es hat diesen Streit zwischen den Lutheranern und den Reformierten gegeben. Eben die Frage, was ich eben sagte, die Anwesenheit Christi beim Abendmahl. Und da haben sich Luther und Zwingli schon nicht einigen können. Und da hat es ganz tiefe Spaltungen gegeben. Es ist ja im 17., 18. Jahrhundert viel schlimmer gewesen zwischen Lutheranern und Reformierten als zum Teil zwischen Katholiken und Lutheranern. Wissen Sie, oder weiß einer von Ihnen, wann dieser Streit behoben worden ist, der 1529 begonnen ist, dass es eben keine Abendmahlsgemeinschaft zwischen Lutheranern und Reformierten gab, also in der evangelischen Kirche. EKD, in der gesamten EKD, da gibt es ja reformierte Landeskirchen, lutherische. Hat einer da eine Ahnung? Bitte? Nein, nicht 1918? Viel später, 1973, bei der Leuenberger Konkordie, erst in den 70er Jahren, hat es komplette Abendmahlsgemeinschaft auch unter Reformierten und Lutherischen gibt. So lange hat dieser wahnsinnige Streit gedauert, nicht? So lange haben die wieder gebraucht, um diesen Wahnsinn, dass wirklich auch jeder reformierte Pastor in der lutherischen Kirchengemeinde und umgekehrt auch da und auch das Abendmahl, gab es vorher nicht. Da wurde das toleriert. So wie es heute keine Abendmahlsgemeinschaft mit den Katholiken gibt, gab es das damals innerhalb der EKD nicht bei allen Leuten. Das wurde erst durch diese Dinge hergestellt, halte ich die Leuenberger Konkordie generell dafür. So lange hat so ein Streit geschwelt um so eine Frage, wo ist denn jetzt der Herr Jesus? Was wir sowieso nicht letztendlich klären können. Nicht? Aber wenn man erstmal die Theologen von der Leine lässt bei solchen Sachen, auch Gläubige, das sind nicht nur Ungläubige gewesen, nicht? Dann wird sich schnell so verhakt. Nicht? Und das ist das, was der Teufel will. Und dann sagt er, Halleluja, wunderbar, nicht? Der Jesus betet im hohepriesterlichen Gebet, dass sie eins werden. Halt, nicht? Und dass man sich da wiederum immer wieder dann gefangen nehmen lässt. Das ist übrigens ein Punkt, den ich eigentlich nicht euch und ihnen sage, sondern der eigentlich für mich gilt. Also ich habe auch Spaß am Streiten, an so einer gesunden theologischen Streitkultur. Aber ich muss immer wieder auch gucken, dass ich mich da nicht gefangen nehmen lasse, dass ich nicht den Blick vom Wichtigen auf das Unwichtige lenke. Ein drittes, der Wiederaufbau Israels in der Gemeinde Jesu. Auch das ist etwas, was hier ganz klar gesagt wird, halt zu sagen, Israel ist ja zerstört, hat keinen König mehr halt nicht. Es liegt letztlich in Trümmern und das wird ja später noch deutlich, wie Jesus ja auch angekündigt hat, nicht? Der Tempel wird zerstört werden halt nicht bis zum heutigen Tag, auch wenn es den Staat Israel wieder gibt. Aber das religiöse Zentrum halt nicht, der Tempel ist nach wie vor zerstört nicht. Das ist ja ein Sinnbild und auf diesem Tempelberg, da steht noch zum Sichtbarwerden, dass es zu Ende ist, eine Moschee, nicht? Da haben sie hingebaut, nicht die Al-Aqsa-Moschee, nicht? Das ist ja ein Wahnsinn, wenn man auf Jerusalem guckt, nicht diese ganzen Bilder von Jerusalem, dieser Götzen-Tempel von Allah halt, nicht? Das thront darüber, nicht? Das ist eben die Trümmer, das sind die Trümmer von Israel, die aber wieder aufgebaut worden sind. Das ist ja das Tolle, dass da der Rest weitergeht halt nicht, aus der einen Wurzel wieder neu ausschlägt, nicht? Es gibt ja so Bäume, die Stockausschlag haben, die schneidet man ab und dann gehen die trotzdem wieder, die schlagen wieder neu aus. Und so ist es passiert, Gott hat es abgeschlagen, aber aus dieser Wurzel ist Neues geworden, nämlich der neue Bund, nicht, was aufgebaut worden ist, halt, wie es hier heißt, halt nicht, die zerfallene Hütte Davids wieder aufzubauen und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten halt nicht. Und das sind wir, die Gemeinde Jesu ist auferbaut aus den Trümmern Israels halt nicht. Deshalb haben wir auch bei uns den Menorah in der Kirche stehen halt nicht zu sagen, da kommen wir her. Wir sehen sie vom Kreuz her, aber das ist unser Hintergrund, da kommen wir her. In der Gemeinde Jesu ist Israel wieder neu aufgebaut worden. Ein viertes, das ist ganz wichtig, die Führung gemeindlicher und kirchlicher Entscheidungen geschieht durch Apostel, die Ältesten, und jetzt kommt es, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Wir haben eben das Pfingstlied auch extra gesungen, halt nicht, oh komm du Geist der Wahrheit. Das ist so wichtig. Hier heißt es Apostelgeschichte 15, Vers 28, es gefällt dem Heiligen Geist und uns. Normalerweise müssten wir auch jedes Vorstandsprotokoll so in dem Kirchenvorstand von Martini schreiben, nicht? Der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Das klingt zwar sehr anmaßend, aber nur so dann sind wirklich die Entscheidungen richtig getroffen. Und deshalb auch immer wieder, wenn ich die Gemeinde bitte, beten Sie um Führung, wenn wir Kirchenvorstandssitzungen haben, dann geht es genau darum, dass ja Pastor Latzel und auch die 8 anderen Kirchenvorsteher nur sündige und schuldige Menschen sind und ohne den Heiligen Geist nichts tun können. Wir können tolle theologische Dinge uns überlegen, die haben vielleicht auch gewisse Richtigkeiten, aber wenn der Heilige Geist nicht dabei ist, ist alles Schrott. Geistliche, gemeindliche Entscheidungen können nur unter Führung des Heiligen Geistes geschehen, halt nicht, dass der Herr uns in das Herz hinein, wie wir das zu Beginn gehört haben, den Heiligen Geist hineinschreibt. Und das ist ganz wichtig. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass ihr immer wieder für die Leitung der Gemeinde betet. Das heißt, wenn ihr zu Martini gehört oder zu einer anderen Gemeinde, immer wieder beten, auch sonntags für die Predigenden. Also jetzt Sonntag ist ja Bernd Bierbaum dran, halt nicht? Für den beten um den Heiligen Geist. Wenn er die Lehre sagt, nicht, dass er wirklich da steht, auch wenn ich auf der Kanzel bin, immer wieder bitten um den Heiligen Geist. Nicht? Alles, was geschieht, offiziell in und von der Gemeinde, wenn die Leiter der Gemeinde da stehen, halt nicht, das soll ja vom Heiligen Geist bejaht sein. Aber das kriegt der sündige Mensch alleine nur dann hin, wenn wirklich Gott hinter ihm steht, und das kann nur durch die Gemeinde, die betende Gemeinde gelingen, die hinter einem steht. Und ein fünftes und letztes aus dieser Geschichte, das ist für mich so die Quintessenz. Für mich ist persönlich als Pastor und auch als Theologe und auch als so ein bisschen streitlustiger Mensch halt das Wichtigste halt, nicht? Dieser letzte Satz, Paulus und Barnabas aber blieben in Antiochia, lehrten und predigten mit vielen anderen das Wort des Herrn. Also es ist 34 Verse um die Abarbeitung dieses Streites gegangen halt, nicht? Und das kostet viel Kraft, nicht? Da sind wir nach Jerusalem gelaufen, da hat man eine Menge Kräfte und Sachen gebündelt und haben sich mit so einer theologischen Frage beschäftigt. Die war nur notwendig auch zu klären. Aber wie viel ist da verloren gegangen an Kapazität, um anderen Leuten das Wort zu sagen halt, nicht? Das ist das Wichtige, dass man sich darauf immer wieder einfach auch konzentriert, dass bei allem, wo man auch theologische Klarheiten bringen muss, ja, das gehört auch zum Gemeindeleben dazu, aber dass man die Hauptsache in der Gemeinde auch sein lässt, nämlich, dass man sagt halt nicht die Lehre und das Predigten halt, das Predigen des Wortes Herrn, das ist das Zentrum, darum geht es primär halt, nicht? Und das ist auch etwas, was ich mir immer wieder sage, ich ärgere mich über so viele Dinge in der Kirche halt, nicht? Und ich könnte dann, auch heute habe ich wieder Idea gelesen, da ist bei jeder zweiten Seite, da wird einem schlecht, wenn man das liest, da könnte man aus der Haut fahren und da kann man sich ein ganzes Leben lang mit beschäftigen, nur gegen die Leute anzugehen. Das ist manchmal auch richtig, gar keine Frage. Aber wichtiger als das ist, das Wort auszubreiten, Lehre zu halten, damit die im Glauben sind, gestärkt werden im Glauben und dass noch Menschen, die weit weg sind, halt nicht, dass die erreicht werden vom Wort. Nicht, dass man sich immer nur so mit so Elfenturmbeingefechten beschäftigt, halt nicht, die aber überhaupt nichts austragen, weil die Leute erreicht man zum Teil überhaupt nicht, aber vor allen Dingen bindet es Zeit, frustriert einen halt und man kommt nicht zum Wichtigsten halt, nämlich die Lehre und die Predigt. Wichtiger als theologische Streitigkeiten sind Lehre und Predigt. Ja, das so 5 theologische Bemerkungen noch aus dieser Erzählung oder aus diesem Bericht des Apostelkonzils. Ich verabschiede mich von denen, die uns übers Internet zugeschaltet sind und wünsche Ihnen allen, die uns über Telefon zugeschaltet waren, auch einen gesegneten